Kapitel 6 – Berechtigte Sorgen und nutzlose Befürchtungen. Wie schon erwähnt, geht die Phase nach einer Trennung oft mit einem Vertrauensverlust gegenüber dem anderen Elternteil einher. Die schwarz verspiegelte Brille, die sie nun tragen, zeigt Wirkung. Da wird prompt manches, das während des Zusammenlebens hingenommen wurde, zum Problem. Die ausgehfreudige Mutter, die dabei auch Alkohol trinkt, ist nun nicht mehr lebenslustig, sondern womöglich Alkoholikerin. Der Vater, der schon lange Rollenspiele im Internet spielt, erscheint deswegen jetzt zu unzuverlässig, um ihm das Kind anzuvertrauen, um das er sich schon jahrelang während ihrer Spätschicht gekümmert hatte und das ohne nennenswerte Beanstandungen. Bedenken sind auch angebracht wegen seiner neuen Partnerin. Man hat gehört, die gehe mit ihren eigenen Kindern eher nachlässig um. Das ist vielleicht gar kein guter Einfluss, wenn ihr Kind sich dort aufhält. Oder es will jemand gehört haben, dass dem neuen Partner der Mutter schon mal sexueller Missbrauch nachgesagt worden ist, auch wenn es nicht zu einem Gerichtsverfahren kam. Es ist ja möglicherweise trotzdem was dran. Was nun? Fragen Sie sich zunächst, was dafür spricht, dass Ihre Befürchtungen stimmen. Sind es nur vage Verdachtsmomente, uneindeutige Äußerungen der Kinder, die Sie womöglich missverstanden haben? Oder sind es Tatsachen? Wenn es Tatsachen sind, etwa weil Sie oft genug die Kinder gehütet haben, während Ihre Frau mit Freundinnen ausging und später als besprochen in Sektlaune heimkam und Sie daher wissen, dass das in Ihr Verhaltensrepertoire gehört, fragen Sie sich, ob damit ein so großes Risiko für Ihre Kinder einhergeht, dass es angebracht ist, den Kontakt zu einem Elternteil einzuschränken. Ist das, was in der Vergangenheit tragbar war, jetzt wirklich unzumutbar? Wenn Ihre Frau nur ausging, wenn sie die Kinder bei Ihnen gut aufgehoben wusste, wird sie dann nicht künftig bei Ihnen bleiben, in Ihren Zeiten mit den Kindern und weiterhin nur ausgehen, wenn sie bei Ihnen sind? Und wäre es wirklich eine Katastrophe, wenn die Kinder vereinzelt bei ihr von einer geschätzten Tante beaufsichtigt würden, während die Mutter nicht da ist? Manche Bedenken lassen sich ausräumen, indem man miteinander spricht. Wenn es allein nicht geht, vielleicht anfangs im Jugendamt, in einer Beratungsstelle oder mit einem Mediator. Sagen Sie Ihrer Frau, dass Ihnen wichtig wäre, dass die Kinder in der Regel auch abends und nachts in der Obhut eines Elternteils sind, und schlagen Sie vor, dass sie sich bei Betreuungsbedarf in Ihrer Zeit vorrangig an Sie wendet. Wenn Sie das nicht mit dem Unterton vorbringen, dass Sie ihr eigentlich nur das Schlimmste zutrauen und nicht glauben, dass sie von sich aus das Wohl der Kinder im Blick hat, sieht es für eine Klärung ganz gut aus. Gemeinsame, klärende Gespräche sind auch der Masterplan, wenn Sie offene Fragen haben, wenn Ihnen Dinge zugetragen werden, die Sie nicht einschätzen können. Reden hilft. Außer wenn beide dies ausschließlich oder vorrangig zur Kriegsführung nützen. Aber dazu später. Bedenken Sie bei allem. Es gibt nicht nur das Risiko, dass das Kind bei der Mutter allein gelassen oder vom Vater nachlässig versorgt wird. Es gibt auch das Risiko, dass Ihr Kind darunter leidet, einen Elternteil nicht mehr oder nur so selten zu sehen, dass die Bindung brüchig wird. Wägen Sie beide Risiken gegeneinander ab. Was nun, wenn wirklich gewichtige Sorgen im Raum stehen? Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Luisa, 4,5 Jahre, kommt von einem 3-tägigen Aufenthalt beim Vater zurück, wirkt blass und klagt über Schmerzen. Sie fragen sich, ob sie wohl krank ist und wollen Fieber messen. Luisa schreckt vor dem Fieberthermometer zurück und jammert, dass Papa ihr damit wehgetan habe. Sie will nicht mehr Fieber messen. Der Papa habe ihr im Popo damit so wehgetan. Das mache er immer. Der tue ihr am Popo weh, ergänzt Luisa noch aufgebracht. Sie sind erst irritiert, dann erschreckt. Luisa war in der letzten Zeit gar nicht krank gewesen. Warum sollte da wiederholt Fieber gemessen werden? Und außerdem war bei ihnen rektales Fiebermessen nicht üblich. Als ihnen auch noch die Scheidenpilzinfektion einfällt, die Luisa vor 3 Monaten hatte, wird ihnen ganz anders. Sie hatten sich damals nichts dabei gedacht, weil Luisa nachts noch Pampers trug und sie es darauf zurückgeführt hatten. Sie stellen Luisa viele besorgte Fragen und können sich aus ihren Antworten keinen Reim machen. Luisa merkt, dass irgendwas im Argen ist und antwortet immer unsicherer, bis sie ganz verstummt. Max, 6 Jahre, erzählt nach einem Wochenende bei seiner Mutter, dass sie ganz viel geweint und immer nur im Bett gelegen habe. Er ist so hungrig, dass sie sich fragen, ob er überhaupt entsprechend mit Essen versorgt worden ist. Normalerweise war seine Mutter zwar verlässlich, allerdings war sie nach seiner Geburt an einer Wochenbettdepression erkrankt und sie geraten in Sorge, ob sie womöglich einen Rückfall hat. Grit, 9 Jahre, war in den Ferien 10 Tage mit dem Vater und seiner Partnerin verreist. In der ganzen Zeit hat sie nicht angerufen. Ihre Mutter hat sich Sorgen gemacht. Den Vater hat sie nicht erreicht, sein Handy war ausgeschaltet. Allerdings hatte Grit eine Karte geschrieben. Als ihre Mutter fragt, warum sie nicht angerufen hat, sagt Grit, dass sie in der Ferienwohnung keinen Handyempfang gehabt hätten. Warum sie denn nicht von unterwegs angerufen habe? Grit druckst herum und sagt dann, das hätte der Papa nicht gewollt und sie habe sich nicht getraut, ihn noch öfter zu fragen. Sie hätte ja anrufen wollen. Als sie Grit ins Bett bringen, sehen sie blaue Flecken an ihren Beinen. Wieder druckst Grit auf ihre Fragen hin herum und meint schließlich etwas ängstlich, sie sei die Treppe hinuntergefallen. Sie können Grits Verhalten überhaupt nicht mehr einordnen. Sie kennen ihren Ex-Partner als dominant und manchmal je zornig. Was mag in den Ferien vorgefallen sein? Grit erzählt auch in den nächsten Tagen kaum etwas über die Zeit und meidet das Thema. In all diesen Fällen besteht Klärungsbedarf. Sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung oder Misshandlung sollte ein Kind nicht erleben müssen. Davor muss es geschützt werden. Bei gravierenden psychischen Erkrankungen oder schweren Suchtentwicklungen eines Elternteils muss vorrangig für den Schutz ihres Kindes gesorgt werden. Oft, aber natürlich nicht immer, stellt sich bei unvoreingenommener Prüfung heraus, dass keine Gefährdung des Kindes vorliegt und es harmlose Erklärungen gibt. Luisas Vater hat womöglich vorher das Fiebermessen nie übernommen und den Erstversuch mit rektalem Fiebermessen hat die ohnehin kranke und sensible Luisa ihm wirklich krumm genommen. Ein sexueller Missbrauch hat nicht stattgefunden. Max hat seine Mutter tatsächlich traurig erlebt, aber das hing damit zusammen, dass sie gerade die Nachricht vom Unfalltod einer Freundin erhalten hatte. Sie wollte Max nicht damit belasten, was aber nur dazu führte, dass ihn ihre unübersehbare Traurigkeit erst recht verstört hat. Grit hat mit ihrem Vater und seiner Partnerin eine so schöne Zeit verbracht, dass sie gar keine Lust zum Telefonieren hatte, zumal sie immer noch ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrer Mutter verspürt, wenn sie gerade beim Vater ist. Ein ganz kleines bisschen kommt es ihr wie eine Treulosigkeit vor, wenn sie sich mit Papa oder gar seiner neuen Partnerin einfach vergnügt. Sie hat deshalb lieber eine Karte geschrieben. Dass sie selbst nicht telefonieren wollte, mochte sie ihrer Mutter nicht eingestehen und hat es daher auf den Vater geschoben. Am vorletzten Tag war sie tatsächlich im Ferienhaus beim Toben die Treppe hinuntergefallen. Ihr Vater hatte sich gleich Sorgen gemacht und gehofft, dass Grits Mutter das nicht so verstehen wird, dass er sich nicht gut genug kümmert. Grit hatte mitbekommen, dass ihr Sturz ein Problem sein könnte und äußert sich deshalb so spärlich. In all diesen Fällen hilft es, wenn die Eltern einen Weg finden, miteinander zu sprechen, bevor Missverständnisse zu Eskalationen führen. Und seien Sie in der ersten Trennungsphase möglichst gnädig mit sich und dem Partner. Sie alle sind in einer Krisensituation und deshalb vermutlich nicht im Vollbesitz dessen, was man Erziehungseignung nennt. Das war auch bei uns so, bei einem Psychotherapeuten und einer Gerichtspsychologin. Wenn man unsere Fähigkeit, Kinder zu erziehen, an unserem Zustand im akuten Trennungsprozess bemessen hätte, hätten auch wir wohl nicht allzu gut abgeschnitten. Wie die meisten Eltern haben wir uns aber bald wieder berappelt. Das wird bei Ihnen und Ihrem Ex-Partner wahrscheinlich auch so sein. Was nun, wenn eine schnelle Klärung nicht möglich ist? Sie haben noch Zweifel an den Erklärungen des anderen Elternteils, Hinweise auf sexuellen Missbrauch sind womöglich gravierend, eine Verletzung des Kindes wird so wenig überzeugend begründet, dass sie weiter besorgt sind. Oder ihr Kind erklärt ihnen, dass es angesichts unangenehmer Erlebnisse beim letzten Treffen den anderen nicht mehr sehen will. Hier gilt es, nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen, damit sich die Situation nicht verhärtet und verfestigt, während sich eine Klärung womöglich endlos hinzieht. Ein sinnvoller Kompromiss ist in den meisten Fällen, dass anstelle eines völligen Kontaktabbruchs zeitnah begleitete Kontakte stattfinden. Eine Möglichkeit dazu wird Ihnen das Jugendamt vermitteln können. So vermeiden Sie, dass das aktuelle Problem, dessen Ursache noch gar nicht bekannt ist, einfach festgeschrieben wird. Zeitnah ist eine Lösung oft einfacher. Ihr Kind und Sie haben die Sicherheit, dass jemand einschreiten wird, wenn etwas Schädliches passiert, und Sie können durch anschließende Schilderungen der Begleitperson viel besser einschätzen, ob Ihr Kind den anderen wirklich nicht sehen will, beziehungsweise aus guten Gründen nicht sollte, oder ob es sich um ein Missverständnis oder Rücksichtnahme des Kindes auf Ihre Gefühle handelt. Ein womöglich ungeschickter Elternteil kann im Anschluss an solche Treffen zudem Beratung erhalten, wie er sich besser auf sein Kind einstellen und die Beziehung fördern kann. Wenn Sie der Elternteil sind, der sein Kind plötzlich nur unter Aufsicht sehen soll, würde ich Ihnen zuraten, das zu tun, auch wenn ich verstehe, dass sich das unangenehm anfühlt. Es hat aber in der Regel deutlich mehr Vor- als Nachteile. Zum einen sind Sie geschützt vor unzutreffenden Beschuldigungen, wenn sich eine dritte Person von Ihrem liebevollen Umgang mit Ihrem Kind überzeugen kann. Ihr Kind ist nicht längere Zeit einer Unklarheit ausgesetzt, ob es Sie überhaupt wiedersehen wird. Oft ist es der schnellste Weg, dass sich ein normaler Kontakt zu Ihrem Kind nach der Trennung einspielen wird. Es heißt nicht, das ist wichtig, dass Sie mit der Wahrnehmung solcher Kontakte eingestehen, dass Sie ein schrecklicher Elternteil sind, der nur mit einer Art Fußfessel versehen noch Kontakt zum eigenen Kind haben kann. Ich jedenfalls würde Ihr Einverständnis so auffassen, dass Sie bereit sind, Unangenehmes für Ihr Kind in Kauf zu nehmen und dass Sie zu einer Klärung auch unter widrigen Umständen bereit sind. Ich finde, das ehrt Sie. Es gibt tatsächlich Fälle, in denen ein Kontakt dem Kind mehr schadet als nützt. Aber das sind nach meiner Erfahrung wesentlich weniger Fälle als die, in denen so etwas lediglich vermutet wird. Es ist sehr schade, wenn Eltern-Kind-Beziehungen aufgrund von Vermutungen ruiniert werden, die ganz oder zu großen Teilen unbegründet sind. Sicherheitshalber möchte ich aber betonen, ich plädiere nicht dafür, dass schwer traumatisierte Kinder um jeden Preis mit dem anderen Elternteil zusammengeführt werden, der das Trauma verursacht hat. Diese Kinder müssen vor einer ständigen Wiederholung belastender Erfahrungen geschützt werden. Die meisten von ihnen werden nicht in einer Partnerschaft mit jemandem gelebt haben, der ihrem Kind schwer geschadet hat. Daher ist es zwar nicht wahrscheinlich, aber dennoch möglich, dass in ihrem Fall ein Schutz des Kindes Vorrang hat. Auch die am Beispiel Hannas von mir geschilderte Szenerie, bei der das Kind sofort Kontakt zum vorher verbal abgelehnten Elternteil aufnimmt, muss differenziert betrachtet werden. Hanna hat sich an ihren Vater angeschmiegt und entspannt gewirkt. Die Atmosphäre während des Treffens war locker und liebevoll. Auch traumatisierte Kinder lehnen sich möglicherweise an den misshandelnden oder missbrauchenden Elternteil an, wenn sie ihn treffen oder äußern Wünsche nach Kontakt. Hintergrund dafür ist, dass Kinder auf ihre Eltern angewiesen sind und sich, auch wenn sie sich von ihnen vernachlässigt, missbraucht oder misshandelt werden, mit ihnen möglichst gut stellen wollen und versuchen, bei ihnen Schutz und Hilfe zu finden. Der Kontakt wirkt jedoch atmosphärisch in der Regel nicht so entspannt, die Körperhaltung des Kindes eher steif, das Lächeln künstlich oder maskenhaft, das ganze Auftreten vorsichtig und wachsam. Hier ist Unterscheidungsfähigkeit gefragt. Wenn zu Recht gravierende Bedenken bestehen, stellt sich als nächste Frage, ob ein Minimalkontakt unter festgelegten Bedingungen vertretbar oder sinnvoll ist, etwa Treffen mit der Mutter bei der geschätzten Oma, sofern sie sich notfalls gegen ihre Tochter abgrenzen kann. Gelegentliche Briefe, wenn die Inhalte nicht zu belastend ausfallen, vielleicht längerfristig nur begleitete Kontakte. Und wenn Sie zu den Fällen gehören, in denen ein vorübergehender oder dauerhafter Kontaktabbruch zum anderen Elternteil die einzig vertretbare Lösung ist, dann ist das in Ihrem Fall eben die gesuchte, zweitbeste Lösung. Es ist ein großer Unterschied, ob einem Kind ein Elternteil unnötig vorenthalten wird oder ob der Abstand zum Wohl Ihres Kindes erforderlich ist. Damit belasten sie nicht die Bindung zwischen sich und ihrem Kind. Es wird ihnen später nicht übel nehmen, dass sie es manipuliert haben, sondern wird froh sein, dass sie für seinen Schutz gesorgt haben. Aus der Resilienzforschung wissen wir, es reicht, wenn ein Kind wenigstens eine Person hat, zu der es Vertrauen haben und an der es sich orientieren kann. Das reicht, um grundsätzlich dafür ausgerüstet zu sein, mit den unvermeidlichen Widrigkeiten des Lebens zurechtzukommen. Diese eine Person muss nicht zwingend ein Elternteil sein. Da hat es ihr Kind noch gut getroffen. Es hat ja sogar einen verlässlichen Elternteil an seiner Seite. Ich bin überzeugt davon, dass Kindern grundsätzlich beide Eltern zustehen, wenn nichts Gravierendes dagegen spricht. Aber es darf nicht so weit führen, dass wir übersehen, wenn Kinder bei einem Elternteil ernsthaften Gefahren ausgesetzt sind, sei es schwere Vernachlässigung, Misshandlung, emotionaler oder sexueller Missbrauch durch Mütter oder Väter. Das Thema ist deshalb so schwierig, weil man sich immer in beide Richtungen irren kann, indem man fälschlich eine Gefährdung sieht und unnötig einen Kontaktabbruch erzeugt, oder indem man eine echte Gefahr übersieht und das Kind den nötigen Schutz nicht erfährt. Es ist und bleibt eine Gratwanderung, bei der jeder nur nach bestem Wissen und Gewissen handeln kann. Ich möchte Ihnen meinen eigenen Zwiespalt hier nicht vorenthalten. Ich möchte Sie mit diesem Buch motivieren, einen gemeinschaftlichen Weg als Familie nach der Trennung zu gehen und Ihnen nicht Argumente dafür liefern, das nicht zu tun. Ich gehe davon aus, dass die überwältigende Mehrheit der Leser dieses Buches so einen gemeinsamen Weg gehen kann und im Interesse der Kinder auch sollte. Und dass es sich wirklich lohnt, immer mal wieder ein bis eineinhalb Augen zuzudrücken und nicht alles auf die Goldwaage zu legen. Aber ernste Warnhinweise dürfen nicht missachtet werden. Ich hoffe, dass Sie diesen Hinweis nicht zum Anlass nehmen, Ihre schwarz verspiegelte Brille gleich wieder aufzusetzen. Wenn Sie sich jetzt gerade darin bestätigt fühlen, dass Sie Ihr Kind vor dem anderen Elternteil schützen müssen, überprüfen Sie bitte erst, ob Sie besagte Brille gerade aufhaben.